Deutschlandfunk Interview.
Herr Wittke, wie erleichtert sind Sie über das Urteil?
Naja, es ist auf der einen Seite Erleichterung dabei, auf der anderen Seite weiß ich, dass die Diskussion nicht vorbei sein wird. Und die ersten Reaktionen von Linkspartei, aber auch von Sozialdemokraten und Grünen lassen darauf schließen, dass die Debatte auf Bundesebene weitergeführt wird. Und das führt zu einer Verunsicherung von Mieterinnen und Mietern, das führt zu einer Verunsicherung der Branche und vor allem, es löst am Ende nicht die Probleme, die wir in den großen Metropolen haben.
Das Bundesverfassungsgericht hat ja eben heute nicht inhaltlich geurteilt, das ging ja um die Formalie, dass das Bundesland Berlin eben das Recht nicht gehabt hätte, das Gesetz so zu beschließen. Das heißt, Sie würden auch die Möglichkeit sehen, dass mit einer grün-rot-roten Regierung eventuell im Bund ab September dann ein bundesweiter Mietendeckel kommen könnte?
Das wäre ein fataler Fehler, wenn das passieren würde, denn ich bin sicher, dass dieser Berliner Mietendeckel auch materiell nicht in Ordnung war, weil er tief in Eigentumsrechte eingreift, weil er eine völlige Unwucht hat zwischen staatlichem Bestreben für Wohnraum zu sorgen und privatwirtschaftlichen Investitionen. Das wird nicht funktionieren und ich bin ganz sicher, auch wenn der Mietendeckel auf Bundesebene eingeführt würde, er würde materiell auch wieder vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern.
Das würde dann zu lösen sein. Aber nochmal zu der Frage, Berlin ist ja nur eine Stadt mit stark steigenden Mieten. Die Mieten dort sind Ihrem Verband zufolge nach von 2013 bis 2019 um 27% gestiegen. Wie wollen Sie denn steigende Mieten verhindern, wenn nicht mit einer solchen gesetzlichen Regelung?
Naja, wir sehen es ja in der zweitgrößten deutschen Stadt. Da hat man einen völlig anderen Weg eingeschlagen, nämlich in Hamburg. Dort hat man ein Bündnis für Wohnen geschaffen. Dort haben sich der Staat, also die Stadt Hamburg, dort haben sich die privaten Unternehmen zusammengeschlossen, haben gemeinsame Strategien entwickelt und sie haben es tatsächlich geschafft, den Anstieg der Mieten in Hamburg deutlich abzubremsen. Es ist ein völlig anderer Weg als in Berlin, aber deutlich erfolgreicher.
Aber trotzdem kann sich eine Krankenschwester dauerhaft eine Wohnung in Hamburg leisten, wenn sie zum Beispiel Familie hat. Und in den anderen Städten steigen die Mieten ja nach wie vor deutlicher allen voran in Berlin, aber auch anderen Städten wie München oder Köln.
Also das funktioniert, wenn wir es schaffen, mehr zu bauen, weil natürlich in einer Marktwirtschaft Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. So, und es bringt überhaupt nichts, wenn man durch restriktive Maßnahmen den Neubaubetrieb völlig zum Erliegen bringt, so wie das in Berlin der Fall gewesen ist mit der Einführung des Mietendeckels. Wir haben keine Dynamik mehr auf dem Wohnungsmarkt. Es gibt keine neuen Bauanträge. Es werden keine neuen Wohnungen dazugebaut. Und damit verschärft man das Problem noch. Hamburg hat gezeigt, dass der umgekehrte Weg der richtige ist, dass mehr geplant werden muss, dass mehr gebaut werden muss. Und dann schafft man es auch, den Mietenanstieg deutlich zu reduzieren.
Aber Entschuldigung, wenn ich da nochmal reingehe, der Mietendeckel, der galt ja gar nicht für neue Wohnungen, also nicht mal für welche, die seit 2014 fertig geworden sind. Da hat ja nicht gegolten, genauso wenig wie die Mietpreisbremse, die bundesweit gilt.
Naja, aber wenn zuerst einmal eine Atmosphäre in einer Stadt herrscht, dass so massiv in den Wohnungsmarkt eingegriffen wird, wie das in Berlin der Fall gewesen ist, halten sich private Investoren zurück. Und das haben wir in Berlin erlebt. Wir haben erlebt, dass nach Einführung des Mietendeckels die Anzahl der Bauanträge drastisch zurückgegangen ist, fast zum Erliegen gekommen ist. Mittlerweile kommen auf eine Wohnung in Berlin 137 Bewerberinnen und Bewerber und es wird nicht mehr dazu gebaut.
Aber halten Sie sich nicht auch deswegen zurück, auch gerade Unternehmen, die Sie vertreten, die Investoren sind, weil sie eben nicht mehr diese riesigen Margen rausschlagen können, die man rausschlagen konnte, wenn man in Berlin in den letzten 10, 15 Jahren investiert hatte?
Eines der größten oder das größte Wohnungsbauunternehmen in Deutschland ist unser Mitglied die Vonovia in Bochum. Der größte Anteilseigner der Vonovia ist der norwegische Staatsfonds. Und die erste Frage beim Rapport der Vorstände in Oslo lautet in schöner Regelmäßigkeit, wie weit seid ihr gekommen mit der CO2-Reduzierung in euren Wohnungsbeständen? Das heißt, es geht mittlerweile um ganz andere Themen als um Renditen. Es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Bindung, es geht um soziale Aspekte und anderes mehr. Und das muss man verstehen, auch in der Wohnungswirtschaft. Ich sage nicht, dass das bei allen Unternehmen der Fall ist, aber viele große Unternehmen haben das mittlerweile verstanden. Und darum von Miethain oder von Wohnungsbau-Löwen zu sprechen, ist, glaube ich, der falsche Weg, sondern ganz im Gegenteil. Wohnungsbauunternehmen haben mittlerweile erkannt, dass sie eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen müssen.
Das wird sicher hart debattiert. Auch die Frage, wie man das berechnet, den CO2-Umsatz bei Neubauten und Renovierung. Aber nochmal zu Vonovia. Die haben ja tatsächlich angekündigt, die Differenz, die jetzt auf viele Mieterinnen und Mieter zukommen dürfte, in Berlin nicht nachzufordern. Ein anderer großer Vermieter, die Deutsche Wohnen, die will das sehr wohl tun, auch andere. Wie sollten Vermieter jetzt ihrer Sicht angesichts auch der Pandemiesituation mit dem Urteil umgehen? Denn da kommen jetzt ja heftige Nachzahlungen zu auf einige in Berlin.
Also wir haben gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund als zentraler Immobilienausschuss eine Vereinbarung getroffen und haben gesagt, dass niemand seine Wohnung verlieren soll, nur weil er jetzt eine falsche Politik von Rot-Rot-Grün in Berlin ausbaden muss. Das heißt, niemand, der nicht zahlen kann, wird aus seiner Wohnung herausgedrängt. Das haben unsere Mitgliedsunternehmen zugesichert und da gibt es unterschiedliche Wege. Es gibt natürlich auch Wohnungen in Berlin, wo Hochvermögende von diesem Mietendeckel profitiert haben. Da auf Rückzahlungen zu verzichten, wäre schwer begründbar. Also ich habe neulich von einem Fall gehört, dass in Berlin jemand eine Penthouse-Wohnung für 5.000 Euro im Monat gemietet hatte und durch den Berliner Mietendeckel 2.500 Euro eingespart hat.
Es gibt aber sicher auch die Fälle von einkommensschwachen Familien, die eben keine richtige Wohnung finden, keine adäquate Wohnung im Berliner Innenstadtbereich. Noch eine Frage zu Ihnen und Ihrer Partei. Sie sitzen aktuell noch im Bundestag, sind seit einigen Wochen aber Lobbyist der Immobilienwirtschaft. Ihre direkte Kollegin dort, habe ich gelesen, beim Zentralen Immobilienausschuss ist die frühere niedersächsische CDU-Ministerin Özkan. Den Berliner Landesverband der CDU wiederum hat der Bauunternehmer Christoph Gröner, dessen Unternehmen auch bei Ihnen organisiert ist, mit 800.000 Euro als Großspieler unterstützt. Es war ja die CDU, die im Berliner Abgeordnetenhaus und deren Abgeordnete jetzt auch gegen den Berliner Mietendeckel da vorgegangen sind. Auch die bundesweit geltende Mietpreisbremse, die hat die Große Koalition eingeführt, die haben sie nach Meinung von Kritikern stark abgeschwächt. Inwiefern ist das aus Ihrer Sicht problematisch, diese Nähe zwischen CDU und Immobilienwirtschaft, auch angesichts der zahlreichen Rücktritte zuletzt in der Maskenaffäre, wo es ja auch um eine Nähe zur Wirtschaft ging?
Also ich glaube, dass das überhaupt gar kein Problem ist, weil da sauber unterschieden werden muss zwischen politischer Tätigkeit und wirtschaftlicher Tätigkeit. Und genau weil eine solche Diskussion trotzdem nachvollziehbar ist, habe ich mich entschlossen, mein Bundestagsmandat 5 Monate vor der Bundestagswahl niederzulegen. Ich glaube, da muss man einen klaren Trennungsstrich ziehen.
Aber nicht sofort mit Ihrem Amtsantritt bei der Immobilienwirtschaft.
Nein, es gibt ja auch noch andere Geschichten, die eine Rolle spielen. Man muss sich beispielsweise um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern, die bisher im Bundestagsbüro gearbeitet haben. Man muss dafür sorgen, dass die Anschlussregelungen finden. Ich finde, das gehört zu einem guten Arbeitgeber auch dazu.
Und die Großspenden in Verbindung mit diesem großen politischen Thema sehen Sie auch nicht problematisch?
Großspenden sind in allen Parteien üblich. Die Grünen haben gerade ihre erste Millionenspende bekommen von einem großen Unternehmen aus der Bitcoin-Branche. Das ist, glaube ich, nicht problematisch, solange es transparent ist. Und dafür müssen wir sorgen, dass absolute Transparenz herrscht.